Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Sie ist aufgebaut in einer Art und Weise, wie man als natürlicher Mensch nie dahinter kommen würde. Sie ist ja so, dass sie uns zeigt, das, was der Herr Jesus getan hat, ist die Realität. Und Gott hat das mit einem sogenannten Ratschluss der Ewigkeit oder Vorsatz, steht wörtlich, der Ewigkeit vorbereitet. Und hat es dann, dass wir es verstehen, teilweise eine Bildersprache. Die Bibel nennt es eine Vorschattung oder einen Schatten, im Alten Testament schon angezeigt. Jetzt können wir in der direkten Rede im Neuen Testament genau lesen, was Gott sagt. Und dann können wir im Alten Testament im Bilderbuch nachsehen, wie das von Gott her dargestellt wird. Und es ist einfach so, die Bibel sagt, dass es Tempel gibt. Der erste Tempel, den Gott auf dieser Erde hat errichten lassen, war eigentlich die Stiftshütte. Und in dieser Stiftshütte hat sich Gott geoffenbart auf eine wunderbare Art und Weise. Er kam nämlich in der Schechina, in der Wolke- und Feuersäule. Und die Wolke- und Feuersäule hat sich auf den Tempel gesetzt. Das heißt, auf die Stiftshütte. Und da wissen wir inzwischen im Allerheiligsten, auf die Bundeslade, auf den Sühnedeckel. Und das war eine Vorschattung. Aber es ist ganz wichtig, auch die Bibel kindlich einfältig zu betrachten. Das war eine Vorschattung der Erlösung. Der Jesus ist, ja dann, sagt die Bibel, nach der Auferstehung mit seinem kostbaren und teuren Blut in die echte Stiftshütte, die ja im Himmel ist. Es ist übrigens leicht zu merken, dass die echte Stiftshütte im Himmel ist und dass die jetzige Stiftshütte nur ein Muster ist, steht in 4. Mose 8, Vers 4. 4, 8, 4. Kann man sich leicht merken. Und dann macht Gott etwas. Am Anfang habe ich mich gewundert. Er lässt tatsächlich die Stiftshütte abbrechen. Er lässt sie abbrechen. Und lasst dann etwas entstehen oder gibt den Befehl, dass es entstehen soll, nämlich ein Tempel. Also in der Stiftshütte hast du die Erlösung vorgeschattet durch der Jesus, wie es in innerste Heiligtum eingeht. Und im Tempel hast du eine zweite Vorschattung, auch wieder ein Musterbeispiel, und zwar der Gemeinde Jesu. Die Bibel sagt ja in 1. Korinther 3, Vers 16, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Also die Gemeinde. Der neue Tempel ist also der Tempel des Heiligen Geistes. In 1. Petrus 2, Vers 4 und die Folgeverse sagt die Bibel, dass jeder Gläubige, also jeder von uns, der wiedergeboren ist, ist ein lebendiger Stein an diesem Tempel. Das heißt, wir bilden den neuen Tempel. Und dann sagt die Schrift, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, der Herr Jesus wohnt in deinem Herzen durch den Heiligen Geist. Und jetzt bist du ein Stein. Und wenn man die alle zusammennimmt, hast du den großen Tempel des Heiligen Geistes, nämlich die Gemeinde, wo der Herr Jesus wohnt, und Hebräer 10, 1 sagt, es ist alles vorgeschattet. Nun sagt aber Gott in Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, ganz viele dieser Dinge sind für uns nicht nachvollziehbar. Das heißt, das ist nicht so, wie man es jetzt bei den Sekten oder bei Großkirchen oder bei dem hat. Du hast eine Monstranz, du hast einen Altar, du hast Weihrauch oder solche Dinge. Sondern die wahren Dinge, die der lebendige Gott als Realität gibt, sind geistlich. Die sind hier nicht materiell. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Wir sind auch in die himmlischen Orte versetzt durch den Herr Jesus. Und er gibt jetzt Musterbeispiele, wie das alles abgelaufen ist, zum Beispiel für die Erlösung der Yom Kippur, 3. Mose 16, wo du das alles genau wie ein kleines Kind nachlesen kannst. Und wir wissen ja, wie das alles geschehen ist, aber Epheser 2, 19 möchte ich uns lesen und Folgeverse, dort sagt er jetzt etwas, das ganz bedeutend ist. Und zwar, das hat nun mit unserem Thema massiv zu tun. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also er sagt hier, Gott baut einen geistlichen Tempel, sagt er hier ganz klar. Und er sagt, du bist ein Teil davon. Das ist eine Behausung Gottes im Geist. Und je mehr du im Geist wandelst, je mehr du im Heiligen Geist erfüllt wirst, je mehr wirst du ein wirklicher Stein sein und wirst diese Aufgabe erfüllen, die Gott hier will. Jetzt ist Gott natürlich hingegangen und hat das im Neuen Testament fast in Telegrammstil hat er das gezeigt. Und jetzt geht er hin im Alten Testament und macht etwas Wunderbares. Er zeigt es in Bildern, sodass wir es ganz einfach begreifen können. Das ist einfach der Wille Gottes. Und zwar in Sprüche 9 erklärt die Bibel zum Beispiel, wenn man jetzt die ganze Heilige Schrift kennt, dann weiß man, dass in 1. Korinther 1, Vers 30 steht, dass der Herr Jesus die Weisheit Gottes ist. Und jetzt steht hier, die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Das heißt, der Herr Jesus baut ein Haus. Wen baut er? Der Tempel des Heiligen Geistes. Dieses Haus ist die Gemeinde. Hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Wir wissen aus Jesaja 11, wer die 7 Säulen sind. Dort steht, dass der siebenfache Gottesgeist hier wirkt durch den Herr Jesus. Das heißt, in diesem Haus geht es nach den 7 Säulen, das sind nur Wiedergeborene. Man sieht dann, das Opfer ist geschlachtet, der Tisch ist gedeckt, das ist alles bereit. Also ich habe mal ein Bild von diesem neuen Tempel, den man ja nicht sieht. Jetzt sagt aber die Bibel, da gibt es natürlich ein Problem. Wenn man alle Bibelstellen liest, dann muss man sagen, wie soll ich das als normaler Sterblicher begreifen? Und jetzt hat Gott etwas getan und das ist unfassbar. Ich denke, ihr wisst, welches das geheimnisvollste Buch der Bibel ist. Das ist nicht die Offenbarung, die ist relativ einfach. Weil der Offenbarung steht nichts Neues. Paulus hat das Geheimnis Gottes abgeschlossen in Kolosser 1, ab 25. Und die ganzen Bilder der Offenbarung sind alle im Alten Testament, die könnt ihr alle raussuchen, ist relativ einfach. Nur ein Beispiel, wenn dort steht, der Schwanz des Drachen reißt ein Drittel der Sterne vom Himmel, da steht in Jesaja 9, 13, 14, dass der Schwanz des Drachen der falsche Prophet ist, Bild entschlüsselt. Aber es gibt ein Buch, das ist viel geheimnisvoller wie die Offenbarung, das ist der Hesekiel. Hesekiel ist das einzige Buch, gleich im Kapitel 1, wo du die Gottheit und Gott und die Herrlichkeit Gottes siehst du in einer Vision. Ungeheuer. Du siehst sogar das Wirken des Geistes Gottes, siehst du mit Rädern, also ganz, ganz gewaltige Dinge. Aber auf das will ich gar nicht raus, das Buch ist noch viel geheimnisvoller. Und zwar, ich möchte Schluss von dem Buch lesen, von Kapitel 40 bis 48. Ich brauche keine Angst haben, ich lese nicht alle Kapitel. Aber in diesem Block, das ist ein Block, ist der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde Jesu Christi, dieser geheimnisvolle Tempel, auf eine Art und Weise dargestellt, dass einem fast die Luft wegbleibt. Jetzt sagt ja immer wieder die Bibel, Gott wohnt im Tempel. Naja, wenn in 1. Könige 8, 27 steht, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Ja, wie kann er denn jetzt um ein Tempelchen wohnen? Versteht ihr? Alle Tempel können Gott nicht fassen. Das ganze Universum kann Gott nicht fassen, weil der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater Jesu, wohnt im unzugänglichen Licht. Das steht im 1. Timotheus 6, Vers 16, wo niemand war, niemand hinkommen konnte, außer mal Jesus. Und diese herrliche Situation, die kann man nicht beschreiben. Jetzt geht der Jesus einfach hin, verlässt diese Himmel, schafft die Erlösung, wird Mensch, ein richtiger Mensch wie wir. Er wird ein Mensch. Und dann macht er etwas. Den neuen Tempel des Heiligen Geistes, den bewohnt jetzt er. Das steht in Kolosser 1, Vers 27. Und zwar, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Durch ihn kommt auch die Herrlichkeit Gottes. Und dieser neue Tempel, den wir gleich betrachten werden, da heißt es, in Vers 27 von Kolosser 1, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses, Geheimnis, unter den Heiden, unter uns ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, der Tempel des Heiligen Geistes und die Innewohnung Jesu und wie es in diesem Tempel zugeht, ist ein Geheimnis. Das ist keine Kirche. Das ist keine Religion, das ist ein göttliches, geoffenbartes Geheimnis. Und um dieses Geheimnis zu begreifen, gibt uns Gott Hesekiel 40 bis 48 und beschreibt diesen Tempel in einer Art und Weise, das ist ungeheuer. Also nochmals, die Stiftshütte ist das Bild für die Erlösung Jesu, wie er ins himmlische Heiligtum eingeht. Die Gemeinde selber wird vorgeschattet durch den Tempel. Der Tempel. Und es gab ja den Tempel Salomos, der herodianische Tempel. Übrigens, Gott hat angezeigt, dass der herodianische Tempel nicht gilt. Es gab dort keine Bundeslade, es gab keinen Sühnedeckel und es gab kein Opfer, biblisch. Die haben zwar Tiere geschlachtet, aber sie konnten kein Blut auf den Sühnedeckel springen. Kein gültiges Opfer. Weil das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, musste ja kommen. Darum hat der Tempel hier schon mal gar keinen Wert mehr gehabt. Aber jetzt schafft der Jesus diesen neuen Tempel des Heiligen Geistes an Pfingsten. Dann heißt es ja, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft, wo der Erste sich bekehrt, nachdem der Herr Jesus diese Erlösung vollendet hat im Himmel und der Heilige Geist ausgegossen hat als Geist der Sohnschaft, wird jeder Gläubige in den Leib Christi hineingetauft und jetzt plötzlich ist der Tempel da. Der erste Bau des Tempels der Gemeinde war klein, 120 Steine. Da kamen 3000 dazu. Jetzt sind es Millionen von Gläubigen, der wächst immer mehr. Bis zu der von Gott bestimmte Größe. Wenn der letzte Stein sitzt, löst der letzte Stein die Entrückung, die Wiederkunft Jesu aus. Wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, dann wendet sich Gott wieder Israel zu. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Tempel verstehen. Warum macht es Gott? Ich möchte uns zuerst ein kleines Stück lesen aus dem Hesekiel 40 ab 1. Dann möchte ich was zu den Zahlen sagen, die hier eine ungeheure Rolle spielen. Und dann möchte ich vor allem die Stelle, die muss man wissen, Hesekiel 43, 10 ansehen. Ich lese uns Hesekiel 40 ab 1. Im 25. Jahr unserer Wegführung, am Anfang des Jahres, am 10. Tag des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen worden war, das war Jerusalem, die Zerstörung, an eben dem Tag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. Jerusalem, so interessant. In göttlichen Gesichten brachte er mich in das Land Israel und er ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg, der Berg Moria, wo der Tempel stand. Auf diesem war etwas wie der Bau einer Stadt nach Süden hin oder Gebäude einer Stadt. Es war nicht nur ein Gebäude, der Tempel war ja verschachtelt. Und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz. Und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messschnur und er stand im Tor. Und der Mann sprach zu mir, Menschensohn, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und achte aufmerksam auf alles, was ich dir zeigen werde. Darf ich einen Einschub machen? Ich weiß nicht, wie oft ihr schon den Hesekiel gelesen habt. Viele Gläubige lesen den Hesekiel so, wie sie 3. Mose lesen und sagen, hoffentlich bin ich bald fertig. Sind wir doch ehrlich. Aber hier sagt die Bibel was völlig anderes. Sie sagt, jetzt sei mal besonders vorsichtig, höre genau zu mit deinen Ohren. Achte ganz aufmerksam und ganz genau, was dir gezeigt wird. Lass deine Ohren das und deine Augen das jetzt erkennen. Denn du bist hierher gebracht worden, damit dir dies gezeigt werde. Alles, was du sehen wirst, sollst du dem Haus Israel verkündigen. Jetzt kommt der Befehl. Das kann man sagen. Ja, Entschuldigung, kannst du es wagen, am Sonntagmorgen so etwas der Gemeinde zu predigen? Entschuldigung, ist ein Befehl. Soll Gottes, soll das wissen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das auch wissen. Es geht weiter. Und siehe, es war eine Mauer außen um das Haus des Tempels. Also der Tempel ist abgesondert vom Rest. Der hat eine Mauer. Vers 6, jetzt erklärt er etwas und da werden wir immer wieder draufstoßen. Wisst ihr, wenn in der Bibel immer wieder etwas kommt und immer wieder die gleiche Formulierung, dann macht es Gott nicht umsonst. 6, er ging zu dem nach Osten gerichteten Tor. Das ist also eine Tür, die nach Osten gerichtet ist und das ist der Schlüssel. Vers 10, und bei dem Tor gegen Osten gab es auf beiden Seiten je 3 Nischen für die Wächter. Alle 3 hatten dasselbe Maß. Und die Türme hatten dasselbe Maß auf dieser und auf jener Seite. Danach maß er die Breite der Toröffnung. Jetzt zeigt er, da ist eine Toröffnung. 10 Ellen. Die Länge des Tores betrug 13 Ellen. Jetzt geht's weiter. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Können wir sagen, naja, es herrscht die Zahl 5 vor. 5 ist die Zahl der Gnade. Warum? Die Bibel sagt, die rechte Gottes, die rechte Hand ist der Herr Jesus. 5. David hatte zum Beispiel in seiner Schleudertasche 5 Steine. Ja, bloß ein gebraucht, so stark ist die Gnade. Aber 5 ist die Zahl der Gnade. Und dann herrscht in diesem ganzen Tempel die Zahl 10 vor. Das ist eine Doppelzahl, das ist 2 mal 5. Einmal 5 für die Gnade und das zweite Mal, wenn das verdoppelt wird, kommt Verantwortung dazu, nämlich meine Hand, die in die Hand Gottes einwilligt. Also 10 ist Gnade und Verantwortung, das heißt, dass ich es wirklich annehme. Dann 7, die Zahl Gottes, die Zahl des Willens Gottes. Und dann 8, die Zahl der Neuschöpfung. Am 8. Tag wurde das Kind beschnitten. Wissenschaftler haben herausgefunden, Mediziner, dass das der Tag ist, wo das Kind am wenigsten blutet. Ist auch interessant, wie Gott das macht. Und wenn du den Namen Jesus nimmst und alle hebräische und griechische Buchstaben haben einen Zahlenwert, du nimmst den Namen Jesus und zählst der Wert jedes Buchstabe zusammen, dann hast du die Zahl 888. Ein Gegenpol zum Antichrist, der die Zahl 666 hat. Also Jesus ist die totale Neuschöpfung. Und dann kommt die Zahl 50. 50 ist ganz einfach. Der 50. Tag heißt im Griechischen Pentekoste. Und Pentekoste hat Luther mit Pfingsten übersetzt. Der 50. ist immer das Wirken des Heiligen Geistes. Das spielt hier eine große Rolle. Und das alles ist eingebettet in die Zahl 6. 6 ist die Zahl des Menschen, des gefallenen Menschen. Am 6. Tag wurde der Mensch erschaffen. Dann guckt einmal, was alles 6 passiert. Müssen mal der Goliath gucken, seine Maße. Immer wenn 6 kommt, kommt das Elend über die Menschen. Und dann zeigt er einfach die Erlösung auf, die in Christus Jesus geschehen ist, in diesem Schattenbild. Er sagt hier in Hesekiel 40, 4 und 5, wir sollen ganz genau achten. Aber er geht weiter. Wisst ihr, das sind Bibelstellen, da liest man drüber. Aber Entschuldigung, wir haben nicht mehr viel Zeit, versteht ihr? Die Endzeit galoppiert, wir haben keine Zeit mehr zu spielen. Wir müssen jetzt endlich Gott ernst nehmen und wenn er was sagt, dann müssen wir es tun. Wir haben auch nicht mehr Zeit zu sagen, hey, jetzt will ich zuerst mal gucken, dass ich mein kleines Leben in Ordnung bringe und dann in 20 Jahren studiere ich das. Ich weiß nicht, ob du 20 Jahre Zeit hast. Hier steht im Hesekiel 43, Vers 10, du aber Menschensohn, einfach Mensch, beschreibe dem Haus Israel, neutestamentlich der Gemeinde, diesen Tempel, das heißt dieser Tempel, der ein Schattenbild ist, auf der Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt erklärt er etwas. Was soll bewirkt werden, wenn das jetzt von uns heute Morgen studiert wird? Was soll passieren? Damit sie sich ihrer Missetaten schämen. Er sagt, wenn du das anguckst, kriegst du Überführung von Sünden. Dann kriegst du ein schlechtes Gewissen. Oh. Was steckt da drin, dass ich ein schlechtes Gewissen kriege, wenn da die Zahl 7, die Zahl 8, die Zahl 50, die Zahl 25, die Zahl 25.000 steht, warum soll ich da ein schlechtes Gewissen kriegen? Geht weiter. Und lass sie den Bau messen. Ja, was ist messen? Messen ist ein Meterstab, wo du genau misst. Das sind Zahlen, du sollst messen. Also wenn da 8 Stufen sind, das sind 8 Stufen. Wenn der sagt, das sind so viel Ellen, dann musst du das messen. Also Gott will, dass wir die Zahlen messen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Steht in keinem anderen Buch. Wir sollen die Zahlen messen. Wenn sie sich dann aller ihrer Taten schämen, die sie begangen haben, so zeige ihnen die Form des Tempels. Ist hochinteressant, die Form dieses Tempels. Und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle seine Formen und alle seine Satzungen, da gehört wieder die Maße dazu. Ja, verkündige ihnen alle seine Formen und alle seine Gesetze und zeichne es vor ihren Augen hin, dass sie alle seine Formen und Satzungen behalten und es so machen. Wisst ihr, man kann da drüber lesen und sagen, hoffentlich bin ich bald fertig. Oder man kann hingehen und sagen, wenn Gott sagt, du sollst das tun, dann tun wir es einfach. Heute Morgen tun wir es. Mal sehen, was jetzt rauskommt. Ich bin wieder neu fasziniert worden. Ich habe schon mich oft mit dem befasst, aber ich bin neu ergriffen worden, was hier Gott tut. Gehen wir zu unserem ersten Verse von Kapitel 40. Da sagt er, im 25. Jahr 5 ist die Zahl der Gnade. 5 hoch 2 oder 5 mal 5, 25, ist totale Gnade, potenzierte Gnade. Also er zeigt jetzt hier etwas, das hat mit der Gnade Gottes zu tun. Obwohl wir weggeführt sind, obwohl wir vom Teufel geschädigt sind, obwohl wir unter dem Gericht Gottes waren, hier ist die totale Gnade. Am 10. Tag des Monats. Das heißt, es geht bei diesen Texten drum, dass ich meine Verantwortung gegenüber der Gnade Gottes antrete. Im 14. Jahr, 7 plus 7, das ist der totale Wille Gottes, ein Doppelzeugnis. Und jetzt erklärt er, dass hier ist eine Stadt auf dem Berg. Und jetzt erklärt er, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Da steht doch drin, mach es so, wie du es an den Zahlen siehst. Mach es so, wie du es an dem Buch siehst. Das steht im Hesekiel 43,10. Mach alles so in der Praxis der Gemeinde, was dir jetzt Gott schattenbildlich zeigt, wie man Gemeinde betreiben soll. Natürlich könnte ich jetzt alle die Stelle aus dem Neuen Testament lesen, aber hier ist einfach so, da bleibt es hängen. Und zwar leichter hängen, im Neuen bleibt es natürlich auch hängen, aber da ist so, dass ein Kind es verstehen kann. Und er sagt hier, da ist ein Mann aus Erz, Kapitel 3, der Messrute. Erz ist ein Bild für das Gericht Gottes. Interessant, bei der Stiftshütte noch außen hin war nicht Silber oder Gold, sondern Erz. Erz und weißes Linnen, also Leinen, das er zeigt. Gott in seinem Gericht fordert von dir Reinheiten. Es gibt bloß eine Tür, um hier reinzukommen, nämlich die Tür Jesus Christus. Und ist Erz. Also er sagt hier, es geht nach seinem Wille. Wer das nicht tut, zieht sich ihr Gericht zu. Und die Messrute gibt er. Das heißt, es geht alles nach dem Maßstab Gottes in diesem Tempel. Und drum sagt er, du sollst mit deinen Augen sehen und mit deinen Ohren hören, genau drauf achten und alles, was gezeigt wird, sollst du laut Kapitel 43,10 umsetzen. Jetzt erklärt das Erste. Und jetzt kommen wir gleich zum zentralen Punkt der Endzeit. 5. Und siehe, es war eine Mauer außen um das Haus des Tempels. Er sagt hier klipp und klar, ohne jeden Vorbehalt, es ist eine Mauer drumherum. Die Gemeinde Jesu ist nicht der Kasper dieser Welt. Ist euch das klar? Ich gehe nicht raus und, das sagt die Bibel, das ist Hurerei, Geistliche, und animiere die Leute da reinzukommen. Der Bibel steht, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und die Gemeinde Jesu hat heute angefangen, sich geistlich wie Hure zu benehmen. Ich weiß, wenn ich das sage, werden alle wieder böse und sagen, nimm doch schöne Worte. Die Bibel nimmt auch keine schöneren Worte. Und geht einfach hin und bietet sich dieser gefallene, dämonische, antichristliche, teuflische, völlig verwahrloste Welt an. Und die Bibel sagt, nein, dieses Haus, die Gemeinde Jesu, die in einem Geist seinem Leib getauft ist, hat eine Mauer. Das heißt, du darfst nicht raus und die dürfen nicht rein. So einfach ist es. 2. Korinther 6, ab 14. Das ist eine Bibelstelle, die man heute vielleicht mehr lesen muss wie vor 50 Jahren. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, dem Teufel, überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes, den gucken wir gerade an, mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Da hieß es schon in unserer Mitte. Und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum, weil das so ist, geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Wort. Versteht ihr? Die Gemeinde Jesu ist heilig. Ich kann zum Beispiel um meinen Verwandten, ich kann um meinen Nachbar, um meinen Arbeitskollegen kämpfen im Gebet, dass der Herr ihn in die Gemeinde zieht. Ich darf aber keine Zustände in der Gemeinde schaffen, das hat Gemeindewachstumsbewegung gemacht, dass ich sage, jetzt machen wir es ihm angenehm. Oh, das, so ein Rednerpult, das ist zu fromm. Und hier so Sprüche und so Stühle und so Gesangbücher und diese fromme Frisur und diese fromme Kleidung und dieses fromme Gebaren und das fromme Reden, das ist alles nichts. Jetzt machen wir es locker. Die haben dann zum Beispiel Aufgänge gemacht mit grünem Rasen, mit Springbrunnen. Ein Mann hat ein Glaspalast Crystal Palace hat er geheißen, mit vielen Fenstern aus Glas, das war, konnte man sich nicht vorstellen. Und dann hat die Schwester ein Preisausschreiben gewonnen, die haben Preisausschreiben gemacht. Und dann durfte sie von der Zinne oben, vom Gipfel und dem höchsten Punkt dieser Kathedrale, mit einem Seil um den Bauch als Engel verkleidet runterschweben. Versteht? Es hat den Leuten gefallen. Da singt man keine frommen Lieder mehr und redet nicht vom Herr Jesus und sagt, wenn du dich nicht bekehrst, fährst du in die Hölle. Das sagt man nicht mehr, versteht ihr? Das ist ja anstößig, das ist ja böse. Die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, der Tempel des Heiligen Geistes hat eine Mauer. Die darf nicht rein zu uns, ihre Methode müssen draußen bleiben. Und du darfst nicht hingehen und versuchen, diese Methode reinzuholen. Du darfst sie aber auch nicht rausbringen. Das heißt, du sollst das Heilige nicht vor die Säue werfen. Hat der alte Adolf Götz gekannt. Ein paar von uns haben noch gekannt. Adolf hat mir mal erklärt, ich habe so innerlich lächeln müssen. Ich denke, naja, Adolf, das kannst nur du machen. Aber es war biblisch. Er hat zu mir gesagt, wenn er einmal Haus kommt, und er hat das ja gemacht, er hat auch klingelt notfalls, hat den Leuten das Evangelium gebracht und sie sagen nein, sagt er, dann gehe ich vor die Haustür, so wie es in der Bibel steht, und schüttle den Staub von meinen Füßen. Dann ist er demonstrativ hingestanden und hat mit den Füßen den Staub weggeschüttelt. Ist natürlich jetzt schon extrem, aber trotzdem, es ist wunderbar. Er hat gezeigt, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer nicht will, der soll es bleiben lassen. Und ich sage es mal ganz bockelhart, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wer das nicht will, der geht verloren. Aber wir dürfen ihn nicht animieren, versteht ihr? Wir dürfen ihn nicht hätscheln. Und das ist ja immer, oh, Kalaman, sag das nicht. Du erschreckst die Leute. Ja, Entschuldigung, wenn man so mit mir umgegangen wäre, hätte ich mich nie bekehrt. Der, wo mir gepredigt hat, der hat gepredigt, wenn du da raus bist, warst du schweißgebadet. Du hast eins gewusst, dass du in die Hölle fährst. Und so eine Bekehrung ist nicht die schlechteste, das sage ich euch. Da ist eine Mauer. Ich darf jetzt nicht hingehen und sagen, jetzt hole ich die Mittel dieser Welt. Jetzt geht jemand hin und zum Beispiel hat einen Doktortitel, einen Professortitel, gibt es im Reich Gottes immer wieder. Dann muss ich sagen, lieber Doktor, lieber Professor, ich war jetzt wieder mit einem Professor und Doktor zusammen, muss ich sagen, okay, ich ehre dich, dass du im Beruf dein Mann stehst und so hoch dekoriert bist und wunderbar und ich mag dich und liebe dich auch. Im Reich Gottes hast du genauso viel zu sagen, wie deine Berufung ist. Wenn daneben jemand sitzt, der gerade die Volksschule mit Hänger und Würger geschafft hat und vor Gott eine Berufung hat, dann musst du still sein als Großstudierter. Das ist Reich Gottes. Die Mittel dieser Welt wollen wir nicht. Wir wollen da auch keine Tricks. Zu mir sagte mal ein Bruder, ein Amerikaner, naja, du hast ja nicht so viele Brüder, die predigen, schick sie mir, ich bring's ihnen bei. Habe ich ihm beibringen müssen, dass genau das nicht gewollt ist, weil wer bringt jemand Prediger bei? Gott, das ist nämlich eine Berufung. Wer bringt jemand Kinderarbeit bei? Gott, das ist nämlich eine Berufung. Wisst ihr, die Heilige Schrift ist unser Maßstab und nach dem gehen wir und der Rest tun wir weg. Man darf auch Kinder nicht locken. Man darf auch Kinder nicht missbrauchen für so etwas. Darum bin ich völlig dagegen, dass in einem öffentlichen Gottesdienst, wo Krieg ist, Kinder vorne singen oder sowas. Bin ich dagegen. Da ist Krieg, geistlicher Kampf. Da müssen die Wiedergeborenen, die mit der Waffenrüstung des Christus dastehen und kämpfen, doch nicht Kinder, die schutzlos sind. Die kannst du dann im internsten Rahmen kannst du was machen lassen, aber doch nicht hier im Krieg. Wisst ihr, und von daher geht die Bibel davon aus, die Gemeinde ist abgesondert. Jetzt sagt sie hier in 2. Korinther 6, du musst dich vor allem von zwei Dingen absondern. A, von den Ungläubigen. B, von Belials Dingen, alles was teuflisch ist. Ich kann doch nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der sagt, dass der Herr Jesus sein Opfer dauernd wiederholt. Geht nicht. Versteht ihr? Ich kann doch nicht mit jemandem zusammenarbeiten, wo nachweislich ist, dass er nicht wiedergeboren ist. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel mit überregionalen Organisationen, wo ungläubige Pfarrer, ungläubige Leute drin sind, nicht zusammenarbeiten. Die Bibel verbietet es ganz einfach. Ich lasse auch niemanden im Chor singen, der nicht wiedergeboren ist. Wenn irgendjemand den Dienst tun will, er Gemeinde Jesu und er ist nicht wiedergeboren, dann darf er es nicht tun. Er ist mit Freuden eingeladen, in die Versammlung zu kommen. Er darf mit uns Kaffee trinken, alles wunderbar. Er kann wunderbar mit uns zusammen sein. Aber dienen kann er in der Sekunde, wenn er gerettet ist. Vorher nicht. Das ist die Mauer. Er sagt, das ist die Regel. Habt ihr euch erinnert, was in Hesekiel 43,10 steht? Nach dem, was hier geschrieben steht, sollst du es machen. Und dann sagt er in Vers 6, er ging zu dem Tor, das nach Osten gerichtet ist. Was ist im Osten? Wir denken, das sind die Chinesen, das ist der Koreaner, das ist der Russe, da waren die Kommunisten. Nee, geistlich ist im Osten was völlig anderes. Malachi 3, Vers 20, die Sonne der Gerechtigkeit, der Herr Jesus, geht auf im Osten, weil die Sonne im Osten aufgeht. Ihr wisst es nur, wir sind ja totale Wohlstandsbürger, aber das wisst ihr, dass die Sonne im Osten aufgeht, oder? Also wenn du wissen willst, wo Osten, Westen, Nord und Süd ist, musst du nur gucken, wo sie aufgeht. Du brauchst keinen Kompass mehr. Im Osten geht die Sonne auf, das ist ein Bild. Osten ist ein Bild auf den Herr Jesus, auf die Sonne der Gerechtigkeit. Jetzt sagt er, in diesem Tempel gibt es eine Tür, ein Tor, das nach Osten gerichtet ist. Das ist das Osttor. Das Tor, das die einzige Tür ist zur Errettung. Diese Tempelanlage hat noch andere Türen. Aber es gibt nur ein Tor, wo man gerettet wird. Das Tor nach Osten, der Herr Jesus, das ist das, was er sagt. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird praktisch gerettet werden. Wer der Herr Jesus nicht findet, nicht durch ihn eingeht, wird nicht gerettet werden. Und jetzt geht er hin, wenn wir jetzt gleich zu den Zahlen kommen, in Hesekiel 41, 17 und sagt, alles war ganz genau abgemessen. Das heißt, keine einzige Zahl, die wir nachher betrachten werden, ist Zufall. Sondern Gott hat sie mit Absicht gegeben, dass wir begreifen und dass wir uns schämen. Jetzt müssen wir doch schon etliche sich schämen, oder? Die hier die Mauer nicht beachtet, die müssen sich schon schämen. Ist euch klar, was er meint. So, ich weiß es. Er sagt einfach, wie es geht. Jetzt müssen wir gucken, sind wir konform oder nicht. Sonst müssen wir uns schämen. Und dann erklärt er etwas. Jetzt, ich möchte jetzt nicht jede Zahl auseinandernehmen. Die kommt da mit Nischen, mit einzelnen Flächenstücke, mit Wandstücke. Aber es fällt etwas auf. Es herrscht, zum Beispiel in Vers 7, herrscht 5 die Gnade vor. Also in diesem Tempel geht alles nach Gnade. Das heißt, ich und du können in dem Tempel für uns selber nichts machen. Wir brauchen immer das, was der Herr Jesus uns als Geschenk gibt. Das ist schon mal ein ganz zentraler Punkt. Immer nur das, was er mir gibt. 9, danach maß er die Halle des Tores, also Tor. Wisst ihr, dass man uns richtig versteht. Hesekiel 40 ist noch der Vorhof. Die Leute sind noch nicht im Heiligtum. Das ist Vorhof. Ihr wisst, was mit dem Vorhof passiert. Offenbarung 11, er wird hinausgeworfen. Vorhof ist der Zustand eines Gläubigen, das nennt man Erweckung. Er ist erweckt. Er ist offen für das Evangelium. Er hat Sehnsucht, gerettet zu werden. Aber er ist noch nicht durchgebrochen zur Wiedergeburt. Das ist Erweckung. Jetzt erklärt die Bibel hier mit Zahlen und mit dem Ganzen, wie man aus der Erweckung ins Heiligtum reinkommt. Das Heiligtum kommt dann ab Kapitel 41, wobei immer wieder Ausflüge in den Vorhof gemacht werden. Sieht man nachher. Und zwar, er sagt hier, er maß die Halle des Tores. Also die Tür, wo sie überhaupt reingeht, ist 8. Was ist 8? Neuschöpfung. Das heißt, der Mensch muss neu geboren werden durch die Wiedergeburt. Und da hat es Türme, da ist, wo man aufpassen muss, 2. Wisst ihr, was 2 ist in der Symbolik der Bibel? Gemeinschaft und Trennung. In dem Moment, wie du neu gemacht wirst durch die Zahl 8, jetzt wirst du wieder geboren durch der Jesus, wirst in diesen Tempel eingefügt, jetzt hast du eine Mauer. Das heißt, du musst dich von bestimmten Menschen, von bestimmten Dingen trennen und du hast automatisch eine neue Familie, mit der hast du Gemeinschaft. Ist doch herrlich. Du kriegst neue. Also du kriegst was und gleichzeitig beendest du etwas. Und er sagt dann in Vers 11, nachdem er vorher wieder das Tor gegen Osten, der Herr Jesus, anspricht, danach maß er die Breite der Toröffnung. Aha. Ist euch nie aufgefallen, dass der Herr Jesus sagt, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Hier hast du die Maße. Wenn dich jetzt jemand fragt, ja, wie schmal ist denn die Pforte? Kann ich sagen, komm mal gucken. Hesekiel 40, Vers 11 sagt genau, wie schmal und wie breit und wie hoch die enge Pforte ist, wo man gerettet wird. Er sagt, die Türöffnung war 10 Ellen, Gnade und Verantwortung. Das heißt, der Jesus kommt mit einer Gnade auf dich zu, überführt dich von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und bietet dir das Heil als kostenloses Geschenk an. Aber du hast die Verantwortung, das ehrlich, nachdem du Buße getan hast, anzunehmen. Sonst kommst du nicht rein. Du kommst nicht mit 5 frei, sondern mit 10. Die Türöffnung ist 10. Gnade und Verantwortung. Darum ist das eine Irrlehre, wo man sagt, Gott tut alles, du brauchst gar nichts tun. Gott bekehrt dich praktisch zwangsmäßig. Stimmt nicht. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und hier sieht man es ganz klar an den Zahlen. 5 plus 5. Du musst die Erlösung annehmen. Jetzt sagt, die Länge des Tores betrug 13 Ellen. Also jetzt wissen wir, wie schmal die ist. Gnade und Verantwortung. Du kommst nur rein, wenn du das annimmst, was Gott dir als Gnade geschenkt gibt, das vollkommene Opfer. Und jetzt sagt er, 13 Ellen ist sie lang. 13 ist 5 plus 8. 5, die Gnade, plus 8, die Neuschöpfung. Das heißt, du musst durch die Gnade Gottes die Wiedergeburt erleben. Du musst erneuert werden, dann bist du ein neuer Mensch. Also wo ich mich bekehrt habe, da hast du auch nichts gesehen, dass ich anders bin. Aber das hat sich so radikal ausgewirkt. Diese Erneuerung ist innerlich geschehen. Ich habe die zuerst gar nicht bemerkt, aber die ist immer radikaler geworden. Und das ist einfach ein Zeichen von Wiedergeburt. Du nimmst die Erlösung an, kostenlos, da brauchst du auch nichts dazu tun. Du nimmst sie an, du kriegst Geschenk. Aber in der Sekunde, wie du es geschenkt hast, wie du das Geschenk hast, du hast es jetzt, das Geschenk, dann passiert etwas. Und dann beginnt die Gnade, dich zu verändern, dich zu erneuern. Dann wirst du ein neuer Mensch. Ich habe gar kein Problem, wenn jemand frisch bekehrt ist und noch eine Zeit mit seiner Sünde rumkämpft. Ich habe eher ein Problem, wenn jemand 40 Jahre bekehrt ist und mit der Sünde rumkämpft. Und ich sage, naja. Wisst ihr, und dann sagt er in Vers 12, alles was hier ist, die ganze Schwelle, die Elle, die Nische, alles was hier ist, ist 6. Ich bleibe auch als Erneuerter und als Wiedergeborener ein Mensch. Wisst ihr, der Tempel besteht aus Menschen. Und diese Menschen haben Fehler. Und diese Menschen sind sündig. Aber sie sind gerettet. Sie sind durch 10, durch Gnade und Verantwortung, indem sie das vollkommene Opfer angenommen haben, wiedergeboren worden. Sie sind erneuert worden. Sie sind jetzt in diesem Tempel, hinter dieser Mauer. Aber sie sind weiter Menschen. Und das heißt zu Deutsch, er zeigt hier auf, es gibt keinen Perfektionismus. Und dann geht er weiter. Wieder wird das Tor beschrieben, da sind es 25 Eller in 13. 5 mal 5, also Gnade hoch 2. Es geht immer nur über die Gnade. Und an der Türme, das ist da, wo man wacht, das ist 5 mal 12. 12 ist eine Vollzahl und 5 ist wieder die Gnade. Das heißt, du musst aufpassen, du musst wachen, dass du hier nicht verführt wirst, weil der Teufel tut natürlich alles, dass du dich nicht bekehrst. Versteht ihr? Der Teufel tut alles, dass du nicht wiedergeboren wirst. Alles. Ich hatte eine Kollegin, die war so offen, die war so erweckt, die hat die Heugelbach-Schriften gefressen. Anders kann ich es nicht sagen. Und ich habe immer geglaubt, die bekehrt sich. Die ist bis heute nicht bekehrt. Wisst ihr, was der Teufel gemacht hat? Die hat ein lediges Kind. Die kam aus dem Katholizismus, aus dem katholischen Raum und war natürlich ausgestoßen von der Gesellschaft. Und dann war sie vollkommen offen, war fasziniert vom Evangelium. Wisst ihr, was Gott hätte wollen, dass sich einfach bekehrt. Und dann hätte sie Gott aus dem Elend rausgeholt. Dann hat ihr der Teufel einen Mann geschickt, Kollege von mir. Der Mann war ihr Elend. Die hat sich natürlich riesig gefreut. Endlich wirbt jemand um mich, obwohl ich ein lediges Kind habe und wunderbar und alles schön. Später, Jahre danach, wenn du mit ihr geredet hast, dann kamen ein bisschen andere Töne. Sie hatte bloß ein Kind, Geld, genügend, zahlt's Haus, alles. Und er hat sie mehr oder minder gezwungen, dass sie weiter schafft. Wisst ihr? Und sie wollte gar nicht. Das hast du dann gemerkt. Und dann hat sie in ihrer Verzweiflung, statt sich zu bekehren, hat sie sich wieder, da wo sie herkam, am Katholizismus zugewandt. Der Teufel wird alles tun, dass du nicht durch 5 und 5, durch 10, durch Gnade und Verantwortung, indem du die Erlösung annimmst, 13 erlebst, nämlich 5 plus 8, die Wiedergeburt. Da tut der Teufel alles, dass du es nicht kriegst. Und er sagt, im Inneren der Torhalle, Vers 15, sind es 50 Ellen. Was sagt die Bibel? Hesekiel 43, 10, misst die Zahl. 50 ist das Wirken des Heiligen Geistes. Manchmal musst du nur beten und warten, dass der Heilige Geist jemand überführt. Aber wenn der Heilige Geist dich überführt, zu dem zu sagen, bekehr dich endlich, dann musst du zu ihm sagen. Wisst ihr?
Das heißt, hier ist das Wirken Gottes ungeheuer wichtig. Und dann erklärt er in 17, der äußere Vorhof, jetzt geht schon weiter und hier wird mehr beschrieben, sagt er, es war 30 Kammern. 6 mal 5. 6 die Zahl des Menschen, 5 die Zahl der Gnade. Das ist ganz einfach. Wenn es zusammengefügt wird, dann wird es beschrieben und wenn es mit Mal zusammengefügt wird, in der biblischen Prophetie, dann ist es Wirkung. Das heißt, da ist schon Wiedergeburt. 6 mal 5 ist Wiedergeburt. Und dann sagt er, diese 50 führen zur Gemeinschaft. 2 mal 50 ist 100. Das ist Vers 19. Diese 100 geht gegen Osten. Also er macht alles. Er wirkt die Wiedergeburt. Er wirkt die Gemeinschaft. Er wirkt die Erneuerung. Was ist immer? Immer gegen Osten. Wisst ihr, du kannst das jetzt bis zum geht nicht mehr absolut durchnehmen. Eigentlich ist das nicht für einen Sonntagmorgen, sondern das ist eine Bibelwoche. Darum muss ich jetzt auch ein paar Dinge abkürzen und einfach etwas springen, weil sonst geht es nicht. Vers 22. Seine Fenster, seine Halle und seine Palmverzierungen hatten dasselbe Maß wie das nach Osten gerichtete Tor. Ist das nach Osten gerichtete Tor der Herr Jesus der einzige Maßstab? Ja. Und ging auf 7 Stufen hinauf. Das Tor Jesus Christus kannst du nur erreichen auf 7 Stufen. 7 ist der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes? Markus 1, Vers 15. Tut Buße und glaubt. Ihr braucht den Leuten nicht sagen, glaubt. Können die gar nicht. Sie können erst glauben, wenn sie Buße tun. Können sie Buße tun? Ja. In Apostelgeschichte 17, 30, ganz wichtig, steht, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Gott gebietet nichts, was wir nicht können. Er sagt den Menschen, jetzt musst du Buße tun. Er gebietet sie, dass sobald der Mensch Buße tut, in dem Moment bist du auf deine 7 Stufen. Sobald du dann auf der letzten von diesen 7 Stufen bist, auf der 7., beginnt 10, Gnade und Verantwortung. Wenn du dann hier bist und der Heilige Geist zeigt dir, dass die Erlösung ein Gnadegeschenk ist, das du annehmen musst und du nimmst es an, gehst du automatisch zu der 8. Stufe. Dann wirst du wieder geboren, das sehen wir nachher. Und er sagt dann auch in Vers 23, es ist gegen Osten, es ist wieder 100, 50 plus 50, Wirke vom Heiligen Geist. Vers 26, diese Treppe hat 7 Stufen. Und diese 7 Stufen, das sind alle Maße, die Tore ist wieder unter dir eine Rolle spielt. 100, 50 mal 2, der Heilige Geist wirkt diese göttliche Gemeinschaft. Wisst ihr, das ist interessant, das hat mich auch bewegt. Wieso sind die Fenster 50 plus 25? Wieso ist ein Fenster 50? Brauche ich für ein Fenster das Wirken des Heiligen Geistes? Brauche ich für ein Fenster Gnade plus Gnade? Wisst ihr, was ein Fenster ist? Was tun wir mit einem Fenster? Rein oder rausgucken, oder? Durch das siehst du, durchs Fenster. Du siehst auch dort den Tempel. Das heißt, du brauchst Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Steht zum Beispiel auch in Epheser 1, 17 bis 19. Du brauchst Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dass du überhaupt verstehst, was innerlich bei dir mit der Wiedergeburt passiert ist. Und das sind die Fenster. Da brauchst du 50 Wirke des Heiligen Geistes und du brauchst Gnade um Gnade. Gott muss dir das als Gnade geben. Drum steht in Epheser 1, Vers 17, bittet Gott, dass er dich erleuchtet mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt etwas, jetzt heißt es, diese Vorhalle, es gibt einen äußeren, inneren Vorhof und das alles. Aber er sagt dann in Vers 31, der Aufgang sind in Wirklichkeit 8 Stufen Wiedergeburt. Dann sagt er, er führte mich jetzt in den inneren Vorhof. Wie geht's weiter? Wie kommt man da überhaupt rein? Wie kommt man auf die 8. Stufe? Wie gehen wir hier rein? 32, zum Eingang gegen Osten. Ich hoffe doch, dass eure Bibel in Zukunft bei dem Wort Osten unterstrichen ist. Bei mir ist es knallerot. Wisst ihr, weil Osten ist immer der Herr Jesus. Und da siehst du, wie das geht. Und wenn du dann weitermachst, du kannst dann das bis zum Gehen nicht mehr machen. Immer 50, 25, 8, da kommt das alles. Und dann plötzlich mit einem Schlag dreht das Ganze. Vers 38. Und jetzt zeigt er in der Bildersprache, was die Annahme der Erlösung und was die Neugeburt bedeutet. Er sagt, Vers 38, und eine Kammer war da, deren Türöffnung sich an den Türmen der Tore befand. Dort wusch man das Brandopfer. Du musst im Vorhof, solange du noch erweckt bist, wirst du gewaschen durch Jesu Blut. Und erst wenn du gewaschen bist, löst die Wiedergeburt aus. Da ist die Waschung was Entscheidendes. Und dann sagt er in 39, und in der Halle des Tores standen auf beiden Seiten, wo immer die Zahl 8 betont wird und 5 plus 5, standen je zwei Tische, auf die die Geschächteten Brandopfer, Sündopfer und Schuldopfer gelegt wurden. Und in 41 erklärt er, insgesamt waren es, wen wundert, 8 Tische. Das heißt, das Brandopfer, Bild für die Hingabe, das Sündopfer und Schuldopfer, alles ein vollkommenes Bild auf das vollkommene Opfer Jesu, wird nur für dich realisiert, wenn du die Wiedergeburt erlebst. Darum sagt Paulus, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Wenn du eine Frage klären musst in deinem Leben, dann ist die Wiedergeburt bei dir durchgebrochen oder nicht. Das ist der entscheidende Punkt, der Rest ist egal. Die anderen Sachen sind alle zweitrangig. In dem Tempel hast du nichts, du bleibst im Vorhof, verstehst du? Du bleibst im Vorhof, wenn du nicht auf die 8. Stufe kommst. Du bleibst im Vorhof, wenn nicht 50 passiert. Durch das Wirken des Heiligen Geistes hier das Brand, das Schuld und das Sündopfer bei dir wirksam wird. Und was passiert dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn du im Vorhof bist? Offenbarung 11, Vers 2, du wirst hinausgeworfen. Wisst ihr, wenn du das dann siehst, ich finde das sowas von dramatisch, was hier passiert. Und immer Neuschöpfung, Zahl 8, gegen Osten, der Herr Jesus tut es allein, durch 50, durch das Wirken des Heiligen Geistes, aufgrund von seiner Gnade, es ist ein Brandopfer, Schuldopfer, Sühnopfer. Wisst ihr, das ist Vorhof. Also was lerne ich jetzt? Jetzt lerne ich doch hier, vielleicht muss ich mich schämen, indem ich zum Beispiel hingegangen bin und Leute, die noch im Vorhof waren, in die Gemeindearbeit eingeführt habe. Und ich vorsichtig genug war und gesagt habe, naja, lasst erst mal gucken, ob alles echt ist. Oder wen taufe ich? Wisst ihr, da bin ich natürlich großzügiger, weil die Apostel haben den Simon Magus getauft. Da habe ich immer gesagt, naja, wenn wir dann auch mal jemand falsch taufen, den ist auch passiert. Aber trotzdem, versteht ihr? Nicht leichtfertig. Hier sagt die Bibel, es muss die 8. Stufe erreicht sein. Es muss das Schuld, das Brandopfer und das Sündopfer auf dem 8. Tisch liegen. Es muss passiert sein. Es nützt ja nichts, wenn es auf den ersten 4 Tische liegt. Das ist Erweckung noch, Vorstufe. Es müssen 8 Tische sein. 8, die Zahl der Wiedergeburt. Und jetzt passiert es, jetzt bricht jemand zur Wiedergeburt durch. Und dann hast du Kapitel 41. Wunderbar. Jetzt heißt es, und er führte mich in den Tempelsaal. Jetzt bist du im Tempel. Und maß die Pfeiler. Wir wissen ja, dass die Pfeiler Menschen sind. Die waren 6 Ellen breit und 6 Ellen auf der anderen Seite, ist ja klar. Genauso lehrt es die Sendschreiber. Du musst zum Tempel Pfeiler werden als Gläubiger. Jetzt sagt er, die Breite der Türöffnung betrug 10 Ellen. 5 plus 5, wen wundert's? Gnade und Verantwortung. Die Seitenwände der Tür waren auf beiden Seiten 5, also nur Gnade. Er maß auch seine Länge 40 Ellen. Weißt du, 40? 5 mal 8. Die Gnade muss zur Wiedergeburt führen. 40, dann bist drin. Danach trat er ins Innere hinein und maß den Türpfeiler. 2 Ellen und die Türöffnung selbst 6 Ellen hoch und die Breite der Türöffnung 7. Entschuldigung, vorher war es doch 10 und 13 und jetzt ist plötzlich 6 und 7. Symbolik. Im Vorhof ist 10 und 13, im Heiligtum ist 6 und 7. 6 ist der Mensch, 7 ist Gott. Wieder das Zusammenspiel. Gott rettet dich, Gott gibt dir alles, du musst es aber annehmen als Mensch. Es ist ein Zusammenspiel. Wisst ihr, die Lehre, dass Gott alles tut, Calvinismus, völlige Irrlehre. Aber die Lehre von den anderen, die sagen, dass der Mensch alles tun muss, ist genauso Irrlehre. Es ist ein Zusammenspiel. Gott hat alles getan, gibt dir alles, aber du musst es annehmen und ausleben. Und das ist die Regel dieses Hauses Gottes. Da gibt es gar keine Ausrede. Wisst ihr, wenn Gott mir eine Berufung gibt, dann gibt er mir die Fähigkeit dazu. Es gibt keine Ausrede. Oh, ich bin so schwach. Oh, ich bin so elend. Gilt nicht. Wenn er dir die Berufung gibt, dann gibt er dir auch die Kraft dazu. Dann gibt er dir die Gabe dazu. Wenn du die Gabe nicht hast und die Kraft nicht, hast du die Aufgabe nicht. Das ist ganz einfach. Und dann geht es weiter. Vers 6. In deine Stockwerke. 3. Was sind die 3 Stockwerke? Der Tempel des Heiligen Geistes besteht aus Menschen. Da gibt es 3 Stockwerke. Geist, Seele, Leib beim Menschen. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Der Körper entspricht dem Vorhof, weil der ist nicht erlöst bis zum Schluss. Die Seele entspricht dem Heiligen, die ist erlöst, wenn ich es im Glauben annehme. Und der Geist entspricht dem Allerheiligsten, der ist nämlich wiedergeboren. Und dann sagt er, und das hat mich erschüttert, Vers 6, so dass sie Halt hatten. Versteht ihr? Die vollkommene Erlösung bewirkt, dass ich als Mensch Halt habe. Und jetzt kommt etwas, wie das Haus wächst. Vers 7. Und die Seitenräume wurden breiter in dem Maß, wie sie sich höher und höher um das Haus herumzogen, sodass der Umfang des Hauses nach oben zu größer wurde, rings um das Haus. So wurde das Haus nach oben zu breiter. Wisst ihr, das ist Epheser 4, dass wir dem Herr Jesus entgegenwachsen, sagt hier die Bibel klipp und klar. Das Haus wird nach oben immer breiter, immer größer. Je mehr du auf den Herr Jesus ausgerichtet bist, je mehr du mit ihm lebst, je mehr du durch Jesu Blut, das innerste Heiligtum gehst, je mehr wirst du geistlich stark, aber nicht unten. Versteht ihr? Die Schwammerischen Kreise haben das einfach gemacht. Die haben kürzere Fuß, 3 Zentimeter. Ist unangenehm. Geht mal ins Hallebad oder ins Thermalbad oder ins Freibad mit einem 3 Zentimeter kürzeren Fuß. Du laufst da und auf dem Zeh. Ist eckelig. Sie kommen dann und sagen, komm, wir lassen deinen Fuß wachsen. Ich sage, nee, mein Fuß muss nicht wachsen, mein innerer Mensch muss wachsen. Versteht ihr? Es ist innerlich und es geht nach oben. Es wird immer größer nach oben. Das Äußere ist zweitrangig, das ist Vorhof. Aber das Heiligtum wird nach oben immer fundamentaler, immer, ich sage es mal so, gigantischer. Ich springe gleich Kapitel 42, Vers 14. Wenn die Priester hineingegangen sind, sollen sie nicht aus dem Heiligtum in den äußeren Vorhof hinaustreten. Ist euch übrigens etwas aufgefallen? Jetzt müsstet ihr eigentlich einen Protest einlegen, aber einen ganz saftigen. Und zwar Kapitel 41, gehst du vom Vorhof ins Heiligtum? Jetzt bist du im Heiligtum. Nö. Vers 4. Er maß seine Länge 20 Ellen und die Breite 20 Ellen gemäß der Front des Tempels und da sagt sie zu mir, das ist das Allerheiligste. Ja, Entschuldigung, ist das im neuen Tempel so, dass das Heiligtum und das Allerheiligste zusammen sind? Ja. Hebräer 10, 19. Der Herr Jesus hat den Vorhang zerrissen. Das ist der innere Vorhang. Das heißt, es ist zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten kein Vorhang mehr. Das heißt, der neue Tempel des Heiligen Geistes ist ein einziger Raum. Und in diesem Raum, der Vorhof gehört nicht dazu, die sind nicht wiedergeboren. Bei den Wiedergeborenen stehst du mit dem Leuchter direkt vorm Sühnedeckel, wo die Schechina, die Fülle des Heiligen Geistes ist. Da ist das Schaubrot, alles wird direkt vom Herrn Jesus gewirkt. Da ist der Räucheraltar, alles was hier an Betung ist, kommt direkt vom Herrn Jesus. Du bist in seiner totalen Gegenwart. Das ist der Normalzustand. Jetzt sagt der Vers 14, wer priesterlich dient, das sind wir, der soll nicht aus dem Heiligtum in den äußeren Vorhof hinaustreten. Das heißt, du sollst dieses Heiligtum nicht verlassen. Du sollst in Christus bleiben. Du sollst die geistlichen Prinzipien, die Gott durch die Zahlen, durch die Symbole und das alles anzeigt, sollst du beherzigen und du sollst nicht denken wie diese Welt. In Römer 12 zum Beispiel steht was Ungeheures. Da steht, wie man, das ist eine Bibelstelle, die ist eigentlich fast schon provokativ, da steht, wie man den Wille Gottes 100% erkennt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Also sagt die Bibel was ganz einfach. Du gibst immer Jesus hin, du denkst nicht wie diese Welt und lässt dich, zum Beispiel beim Bibellesen, durch den Herr Jesus erneuern. Er zeigt dir zum Beispiel die Maße der Stiftshütte, die Maße des Tempels. Er zeigt dir, wo du dich absondern musst. Er zeigt dir in Galater 5, was für Sünde gefährlich sind. Er zeigt dir die Endzeitsünde in Offenbarung 29. Er zeigt dir den Sünderkatalog in Römer 1, 18, in 1. Korinther 6, 9. Das alles zeigt er dir. Das heißt, du lässt dich verändern. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du das tust, Hingabe, nicht denken wie diese Welt und sich vom Herrn verändern lassen, dann wirst du den Wille Gottes prüfen können, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Merkt jetzt, wie wichtig das ist für uns Gläubige, dass wir nicht denken wie diese Welt. Wir dürfen nicht denken wie diese Welt, sondern wir müssen denken wie er. Und wenn du dann in 43 gehst, wo es dann nochmal ganz wichtig wird, ja, was ist dann logisch, er führte mich zum Tor, zu dem Tor, das nach Osten liegt. Oh, das Tor nach Osten. Der Herr Jesus. Und siehe da, kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her. Und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Das ist dann im tausendjährigen Reich. Das heißt, die Herrlichkeit kommt vom Herr Jesus. Da siehst du wieder, in dem Tempel gibt es nur eine einzige Quelle der Herrlichkeit, nämlich der Herr Jesus allein. 4. Und die Herrlichkeit des Herrn kam zu dem Haus des Tempels auf dem Weg durch das Tor, das nach Osten gerichtet ist. Versteht ihr? Und wir überlesen das einfach, ohne zu wissen, Osten ist der Herr Jesus. Das ist alles so logisch und so biblisch klar, dass du sagen musst, Entschuldigung, Vers 5. Und der Geist hob mich empor und führte mich den Inneren vor. Und ich sieh, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Das siehst du sogar vom inneren Vorhof, dass hier die Gegenwart Jesu ist. Wisst ihr, das ist sowas von Gewaltiges, das kann man in Worte kaum fassen. Wenn man dann das Ganze sich näher ansieht, dann sieht man in Vers 18 bis 20 was ganz Einfaches. Da ist ein Stier, Sündopfer und Blut. Und in Vers 20 heißt es am Schluss, und du sollst ihn so entzündigen und für ihn Sühnung erwirken. Es ist halt so, das ist eine Regel, sieht man im Jesaja 6 in die ersten 6 Verse. Wenn du im Reich Gottes dienst, in diesem Tempel, ist der wichtigste Punkt, dass du dauernd gereinigt wirst durch Jesu Blut. So bleibst du im Tempel, so bleibst du hinter der Mauer, so bleibst du offen für die Gnade, so bleibst du offen für das Wirken Gottes, so wirst du dauernd erneuert. Dann ist die 8 deine Normalzahl. Wenn du es nicht tust, wie ein Busch hat es mal erklärt, dann kommt der Müll, der geistliche Müll. Er hat es erklärt, er hat gesagt, wenn du beginnst, deine Sünde nicht mehr vom Herrn Jesus zu bereinigen, er sagt, das ist wie ein Halsband, da ist eine Kette dran. Erste Sünde nicht bereinigt, ein Glied vor der Kette. Zweite Sünde nicht bereinigt, nächste Glied. Wieder nicht bereinigt, wieder ein Glied, wieder ein Glied, wieder ein Glied. Am Schluss sagt er, schleppst du eine riesige Kette hinter dir her und wunderst dich, dass du geistlich völlig unbrauchbar bist. Wisst ihr, und dann sagt er, hier dürfen nur die rein. Und das ist in Vers 4 bis 9, dann aus Kapitel 44, praktisch, wo die Herrlichkeit Gottes ja da ist und alles wunderbar ist. Und dann kommt Vers 9, nur die Beschnitten sind, Unbeschnittene nicht, nur Wiedergeborene. In diesem Tempel gibt's nur Wiedergeborene und sonst niemand. Und dann erklärt er Kapitel 45, was in dem Tempel los ist. Und das hat mich umgehauen. 25.000, wisst ihr, was das heißt? 5 mal 5, totale Gnade, mal 1000, mal der Zahl des Segens Gottes. Das ist die Fülle in Christus. 25.000. Total extrem Fülle. Da könntest du sagen, oh, wäre das schön, wenn die da wäre. Er sagt halt in Kapitel 46 im ersten Vers, das Tor des inneren Vorhofs, das gegen Osten ist, wieder der Jesus, bleibt 6 Werktage geschlossen. Solange du menschlich denkst und menschliche Mittel nimmst, wirst du die ganze Segnung in Christus nicht haben. Weil 6 ist die Zahl des Menschen und Gott sagt, da ist die Tür zu. Wenn aber Sabbat kommt, die Ruhe in Christus, dann geht die Tür auf. Dann hast du alles. Dann bist du wieder jemand, der im Segen steht. Und darum steht in Kapitel 46, 12, so soll man ihm das Tor auftun. Ja, welches? Das gegen Osten ist. Versteht ihr? Wisst ihr, das kannst du ja fast nicht überlesen, oder? Kapitel 46, 15, so soll sie das Lamm, das Speisopfer und das Öl jeden Morgen als ein beständiges Brandopfer darbringen. Da wird ein beständiges Brandopfer dargebracht in diesem Tempel. Jetzt erklärt er, Kapitel 47, und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser hervor. Wohin? Nach Osten hin. Wieder der gleiche Gedanke. Denn die Vorderseite des Hauses, Zentrum, lag gegen Osten. Wieder der Herr Jesus, totale Zentrum. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das gegen Osten gerichtet ist. Du kannst um Menschen nie was sagen, was mit Gott zu tun hat, wenn du nicht sagst, Jesus allein. Versteht ihr? Immer nur das Tor gegen Osten. Und dort fließt Wasser hervor. Jetzt haben wir diese 25.000, die Fülle des Segens. Aber jetzt erklärt er etwas. Und zwar, Vers 3. Wer nun der Mann mit seiner Messschnur in seiner Hand? Wo geht er hin? Nach Osten. Ist doch klar. Er geht dem Herrn Jesus entgegen. Alles andere hat keinen Wert. führte er mich durch das Wasser und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Wie sagt Paulus zu seinen Mitarbeitern? Ihr steht durch den Glauben, Wiedergeburt. Und dann sagt er, jetzt führt er dich weitere 1000 Ellen. Das ist Gehorsam. Du musst jetzt die 1000 Ellen weitergehen, dann geht dir das Wasser bis an die Knie. Dann wird dein Gebetsleben erfasst. Und dann sagt er wieder 1000 Ellen, dann geht ihr das Maß des Wassers bis an die Lenden. Lenden sind die Kraft und die Ehrlichkeit. Dann wirst du vollständig von der Kraft Gottes erfasst. Und dann sagt er, als er noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Dann bist du völlig in Christus. Dann hast du die Fülle, diese 25.000 hast du alle. Und dann sagt er in 47,9, und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin dieses fließende Wasser kommen wird, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Geist und Leber, in dem Moment, wie du, Herr Jesus, in diesem Tempel dienst, dich vollständig auf 8, auf die Erneuerung verlässt, vollständig auf 5, auf die Gnade, indem du 7 Stufen gehst, der Wille Gottes tust, dann die ganze Zeit, 2. Korinther 4,16 sagt es, erneuert wirst, durch 8 wird etwas Wunderbares passieren. Alles in dir, wo dieses Wasser des Lebens, die Fülle des Heiligen Geistes hinkommt, wird lebendig. Ist das nicht herrlich? Vers 11, leider. 11 kommt vorher schon mal, nur nicht als Verszahl. Dort heißt es 5 plus 6 ist 11. Und 11 heißt 5, die Gnade kommt mit 6 im Sünder zusammen. Da ist 11 schön, kommt gleich am Anfang. Aber jetzt heißt es hier in 11, seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund, sie bleiben dem Salz überlassen. Wo das Wasser des Lebens nicht hinkommt oder nicht richtig hinkommt, hast du eine Lache. Da hast du das Alte. Da ist das Salz, da ist der geistliche Tod. Da kannst du Gott nicht richtig dienen. Und wenn du jetzt 3. Mose 14 liest, dann siehst du, das Wasser, das Öl, der Heilige Geist kommt immer dorthin, wo vorher das Blut war. Bei der Reinigung vom Aussätziger kommt zuerst Blut auf den Daumen, dann auf die Fußzehe und dann aufs Ohr, also Sinne, Taten, Tun. Das wird zuerst mit dem Blut gereinigt und dann kommt das Wasser. Das heißt wiederum, der Gedanke immer grundsätzlich Reinigung durch Jesu Blut, dann geht die ganze geistliche Schwachstelle und die Sünde geht weg. Kapitel 48,8. Das Heiligtum soll in ihrer Mitte sein. Das Heiligtum, das laut Hesekiel 43,10 gemessen ist. Das Heiligtum, mit dem die Zahl 5 vorherrscht, die Gnade, in dem die Zahl 8, die Erneuerung vorherrscht, in dem du über 7 Stufen gehen musst, 5 mal 5, immer muss es die Wirkung der Gnade sein, 50, immer muss es das Wirken des Heiligen Geistes sein und immer muss es so gehen, wie Gott will. Nämlich, er sagt dann in Vers 10, das Heiligtum des Herrn soll in ihrer Mitte stehen. Nicht der Gemeinde, wie es mir passt, nicht nach meinen Vorstellungen, sondern so, wie es der Herr will. Und er zeigt hier, wie die Grundregeln einer biblischen Errettung, einer biblischen Gemeindearbeit sind. Und jetzt kommen wir vielleicht zum Erschütterndsten, nachdem Vers 12 sagt, es ist hochheilig. Vers 35, dort sagt er etwas. Kann ich mich nochmal betonen, die Regeln des Herrn, es ist seine Gemeinde. Zum Beispiel 1. Korinther 4, 6, nicht übers Geschriebene rauszugehen und ähnliches. Das ist schon einfach ein Zentrum. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Es hat mich am meisten umgehauen von diesem ganzen gewaltigen Offenbarungsblock, den Gott hier gibt. Das ist für mich die größte und vielleicht geheimnisvollste und gewaltigste Offenbarung durch den Heiligen Geist, was es im Alten Testament gibt. Ein Satz. Jetzt hast du den Tempel, du hast die Mauer, du gehst nach den Regeln, wie es Hesekiel 43,10 sagt. Du hoffst alles von der Gnade, alles vom vollkommenen Opfer Jesu. Du bist gehorsam, du gehst immer die 7 Stufen, wie es Gott vorgibt. Du lässt dich erneuern. Du gibst dem Wirken des Heiligen Geistes nach. Gnade um Gnade geschieht. Du gehst zuerst das Wasser bis an die Knöchel, dann bis zu den Knie, dann bis zu der Hüfte. Dann schwimmst du bleibst in Christus. Das ist wunderbar, da bist du. Jetzt sagt die Bibel, was ist der entscheidende Punkt? Alle Tore sind nach Osten gerichtet. Soll ich es mal hart sagen? Aber es ist jetzt alles erledigt. Da steht nämlich was ganz Einfaches. Der Herr ist hier. Sie sagt nur einen Satz. Wenn du in dem Tempel so bist, dann brauchst du nicht einmal mehr nach dem Tor nach Osten Ausschau halten. Dann ist er da. Er, der inmitten des Leuchters wandelt. Er, der in deinem Herz wandelt. Dann bist du in der Fülle des Heiligen Geistes. Alles ist von ihm, durch ihm, zu ihm. Er hat die Gemeinde so geschaffen, dass auch noch Epheser 4,11 alles wirkt nach seinem Ratschluss, wie er es will. Und ich darf jetzt nur kommen wie ein kleines Kind und sage, Herr, ich akzeptiere die Mauer. Zeig mir, wo ich aus der Mauer raus bin. Zeig mir, wo ich was über die Mauer reingebracht habe. Verboten. Ich bin bereit, es rauszuschmeißen. Zeig mir, wo ich 5 nicht nach deiner Gnade angenommen habe, sondern wo ich selber gewurstelt habe. Zeig mir 8, wo ich nicht erneuert wurde. Zeig mir 7, wo ich nicht gehorsam war. Zeig mir 50, wo ich nicht das Wirken des Heiligen Geistes habe an mir wirken lassen. Zeig mir einfach, was los ist. Zeig mir, wo ich nicht auf 8 Tischen das Sündopfer, Schuldopfer und Brandopfer angenommen habe, wo ich selber gewurstelt habe. Wisst ihr, jetzt versteht ihr, wenn er aber so zum Herr Jesus kommt, aufgrund von den Zahlen und das alles erkennt, beschreibe dem Haus Israel diesen Tempel, damit sie sich ihrer Missetaten schämen und lass sie den Bau messen. Jetzt versteht ihr es. Jetzt haben wir den Bau gemessen. Jetzt haben wir den Maßstab Gottes. Jetzt sagt er, wenn du das ernstlich machst, dann schämst du dich. Aber er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Hebräer 4, 15. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Wisst ihr, was Paulus sagt? Wenn ich das so sehe, muss ich sagen, oh Karl Hermann, was hast du in deinem Leben zusammengewurschtelt? Jetzt kannst du die ganze Zeit dich nur um das drehen, was nicht geklappt hat. Ob es beruflich ist, finanziell, in der Ehe, im Geistlichen, im Beruflichen, das ist völlig egal. Du kannst dich dauernd um das drehen, du wirst verrückt. Weißt du, was du tun musst? Gleiche wie der Paulus. Er sagt in Philipper 3, da beginnt er in 14, und sagt dann, ich vergesse, was da hinten ist. Wenn wir es gar nicht, beginnt er schon bei 7. Ich vergesse, was da hinten ist, durch Jesu Blut, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Jetzt können wir doch hingehen alle miteinander und sagen, Herr, wir haben die Botschaft deiner Maße, deiner Zahlen begriffen. Jetzt haben wir den Tempel gemessen. Heute Morgen haben wir nichts gemacht wie den Tempel gemessen. Ich habe nicht einmal einen Maßstab gebraucht, einen Meterstab, aber auch kein Brot, statt der Bibel, wie der Maßstab ist. Jetzt komme ich doch ganz einfach und sage, so, jetzt unterwerfe ich mich deinem Maßstab. Mach mit mir, was du willst. Jetzt gehen wir nach deinen Regeln, nach deinen Maßen. Und dann kann ich wieder Paulus sagen, dann vergesse ich, was dahinter ist. Und dann habe ich eine Erwartung. Ist das Hochmut? Dann will ich ab sofort die 25.000, oder? Ich will die ganze 25.000. Ich will nicht, dass das Wasser des Lebens um meine Knöchel geht. Ich will nicht, dass nur um meine Knie geht. Ich will es nicht nur, dass um meine Lände geht. Jetzt will ich schwimmen. Möchte beten. Herr Jesus, was ist es für eine Herrlichkeit und was sind wir für ein elendes Volk angesichts dieser Herrlichkeit, die du geoffenbart hast? Was für eine Herrlichkeit, dass du diese Lichtswelt beim Vater verlassen hast? Was für eine Herrlichkeit, dass du Mensch geworden bist, dass du mit deinem kostbaren und teuren Blut alle Sünder, alle Flüche, alles ausgelöscht hast? Dass du den Teufel entwaffnet hast, dass du einen Triumph geschaffen hast und dass du ein neues Gebilde, ein geistliches Gebilde, diesen Tempel des Heiligen Geistes geschaffen hast und dass du so gnädig warst und schwache Menschen, dass du sogar in dieser Bildersprache zeigst, wie hier die Regeln sind, was dieser Tempel in Wirklichkeit für ein ungeheures Gebilde ist und was für eine Gnade, in einem Geist, seinem Leib getauft zu sein, zu diesem Tempel zu gehören. Jetzt gib uns Gnade, uns tief zu reinigen vor allem, wo wir deine Maße missachtet haben. Lass uns vorwärts gehen, vergesse, was da hinten ist, vorwärts gehen, neu dir, dem Lamme zu dienen, dir zu folgen, wohin du gehst, in der vollen Erwartung, dass die Fülle des Segens des Evangeliums in Christus, so wie auch Paulus sagt, jetzt in unserem Leben wirksam wird, dass wir wirklich im Segen und im Geistlichen, in der Fülle, so wie du es verheißen hast, dass wir jeden geistlichen Segen haben, dir dienen können. Gib uns einfach Gnade. Amen.